Okay, wir wollen heute mal noch das versuchen zu Ende zu bringen, das Thema mit neutestamentlicher Gemeinde, was das ist, vom Wort Gottes her. Und wie gesagt, vor 3 Wochen hatte ich da letztes Mal drüber gesprochen. Zwischenzeitlich sind sehr gute Dinge hier gelaufen. Auch letzte Woche, was Simone weitergegeben hat, so dieses Prophetische da rein, was das Herz betrifft, ist ganz wichtige Botschaft gewesen. Also das hat alles mit diesem Thema zu tun, aber heute machen wir ein Stück lehrmäßig auch weiter, damit wir auch mal einen großen Rahmen bekommen, um das versuchen abzuschließen, was ist neutestamentliche Gemeinde. Und wie gesagt, zu diesen einzelnen Punkten, da kann man mehr ins Detail auch gehen, auch über den apostolischen Dienst und das Prophetische, über die einzelnen Dienstgaben. Da kann man wirklich ein ganzes Wochenende damit füllen. Aber mir geht es darum, wenn wir über dieses Thema sprechen, neutestamentliche Gemeinde, das ist wohl mittlerweile der siebente Gottesdienst da mit dem Thema, wo der Herr uns damit, sag ich mal, diese Dinge in unser Herz hineinsehen möchte, wo er uns damit bekannt machen möchte, wie er neutestamentliche Gemeinde sieht. Und das nicht aus irgendwelchen Ausarbeitungen oder was Menschen dazu. Es gibt vieles, was dazu geschrieben worden ist, viele Bücher, die ganze Regale sind damit gefüllt. Aber wir nehmen uns mal das Wort Gottes. Was sagt die Schrift dazu? Amen. Und dort muss alles wieder landen, auch wenn es verschiedene Ausführungen gibt und Auslegungen und alles richtig und gut, wenn es auf dem Wort Gottes gegründet ist. Amen. Na, dort müssen wir wieder hin. Deswegen gehen wir heute wieder weiter rein in das Thema. Und zwar hatten wir uns über den fünffältigen Dienst unterhalten. Epheser 4, waren wir stehen geblieben, wie Gott seine Gemeinde sieht, wie sie aufgebaut ist. Und dass Jesus das Zentrum ist, dass der Vater dahinter steht, dass der Vater praktisch das Ziel ist von Gemeinde, von seinen Kindern, dass er uns zurückhaben möchte zu sich selbst und dass niemand zwischen ihm und seiner Gemeinde stehen darf. Der einzigste Mittler zwischen Gott und Menschen ist Jesus Christus selbst und kein Mensch. Und alles, dann hat man uns darüber unterhalten, über geistliche Leiterschaft, dann dieser fünffältige Dienst und alles, was diesen fünffältigen Dienst ausmacht, das befindet sich im Prinzip hinter der Herde, hinter der Gemeinde, um sie auf Jesus hinzuweisen, um sie mit Jesus in eine tiefe Beziehung hineinzuführen. Und auch einen gewissen Schutz auch darzustellen. Das heißt, geistliche Leiterschaft befindet sich im Fundament, besonders der apostolische Dienst und das prophetische, weil darauf Gemeinde gegründet ist. Und darunter liegt das Fundament von Jesus und alle anderen weiteren Dienstgaben sind auf dieses Fundament aufgebaut. Und dann kommt das, was Petrus schreibt im ersten Petrusbrief. Jeder Einzelne, der zur Gemeinde hinzukommt, jeder, der errettet von neuem geboren wird, wird in diesen Bau Gottes eingefügt als ein lebendiger Stein. Und da hast du einen Stein links neben dir, rechts neben dir, über dir und unter dir. Amen. Also das heißt, du bist dann ein lebendiger Stein, der in dieses Bauwerk des Tempels Gottes hier auf dieser Erde eingefügt und eingebaut wird. Und es ist wichtig, dass jeder seinen Platz auch kennt. Amen. So, aber heute geht es nochmal geht's weiter mit diesen Dienstgaben, das Apostolisch, der Apostel, der Prophet, der Lehrer, der Evangelist und der Hirte. Was haben die für Aufgaben? Und wie gesagt, ich reiße es nur an und wir gehen eigentlich mal nur in die Schrift auch rein und schauen uns mal so ein Prototyp an aus der Apostelgeschichte. Wer wird in der Apostelgeschichte als Lehrer, beim Lehrer sind wir das letzte Mal hängen geblieben, Prophet, Hirte und Evangelist bezeichnet? Wir hatten uns das letzte Mal sehr ausführlich nochmal mit dem apostolischen Dienst unterhalten über dieses Thema. Und weil der Apostel trägt so wie diese Kernfunktion, der die anderen Dienstgaben miteinander verbindet, der auch die Verantwortung trägt über die Einsetzung von ältesten Diakonen in der Gemeinde und der auch die Gemeinden miteinander verbindet. Das heißt, der apostolische Dienst, und wir hatten es da über Paulus unterhalten und die weiteren Apostel, hat eine herausragende Funktion unter den Dienstgaben, weil er ist eine ganz besondere Gabenkombination, die er erhalten hat und der das Ganze miteinander verbindet. Und da hatten wir das letzte Mal drüber unterhalten, über die Aufgaben Apostel. Ich gehe jetzt nicht nochmal ins Detail. Könnt euch das gerne nochmal nachhören. Aber ich gehe nochmal auf 2 Dinge ein, was ein Apostel ausmacht, bevor wir weitergehen in die anderen Dienstgaben hinein. Und zwar das erste, Darum ist das Apostolische und das Prophetische die Grundlage der Gemeinde, laut Epheser 2. Jede Gemeinde ist gegründet auf der Grundlage von Apostel und Propheten. Warum? Weil das Apostolische und das Prophetische bringen das Übernatürliche auf die Erde. Sie haben einen besonderen Zugang, eine besondere Sichtweise vom Reich Gottes, vom Übernatürlichen, von der Königsherrschaft Gottes und bringen diese Sichtweise und die dazugehörige Autorität hier auf diese Erde herunter. Amen. Das ist sehr wichtig. Nochmal zurück. Woher kommt das Wort Apostel? Das Wort Apostel heißt einfach nur Gesandter, jetzt mal zu Deutsch übersetzt, aber es hat im griechischen Kontext, der damaligen Zeit, wusste jeder, wenn du sagst, der Apostel Paulus, der Apostel Petrus, es gab ja noch mehr Apostel wie die 12, es gab sogar eine Frau darunter, ein Ehepaar, die Apostel waren unter den Juden sehr hoch angesehen, der Antonikus, ja, und die Junia zum Beispiel, aber es gab noch mehr wie die 12 Apostel. So, und was bedeutet Apostolus? Das heißt, damals wurde ein Flottenadmiral damit bezeichnet, der mit seiner gesamten Flotte von dem Heimatland, in dem Sinne Griechenland oder Rom, ausgesandt wurde in ein entlegenes Gebiet, um dort eine neue Kolonie zu gründen. Das heißt, man hat alles zusammengestellt, die Schiffe fertig gemacht und hat dort auch Handwerker mit hingeschickt und Lehrer, alles was notwendig war, um in dem entfernten Erdteil eine Kolonie zu gründen, die dasselbe Muster hatte wie Rom zum Beispiel. So, und dann diesen Admiral mit seiner gesamten Flotte, alle die dazugehören, hat man genannt Apostolus. Also das heißt, das waren Gesandte, die an einem anderen Erdteil ein Muster von Rom gründen sollten. Dieselbe Architektur, dieselbe politische Struktur, dasselbe Handwerk, alles, was in Rom vorhanden war, war in dieser Kolonie als Duplikat dann aufzubauen. Und das war die Aufgabe des Admirals oder dieser gesamten Flotte, das zu tun. Amen. Und jeder der damaligen Welt wusste, Apostolos im geistlichen Sinne bedeutet, die Apostel waren verantwortlich mit den anderen Dienstgaben, mit den Ältesten, den Diakonen und viel mehr gibt es als Leitungstätigkeit nicht in der Gemeinde, und der gesamten Gemeinde, das heißt den wiedergeborenen Heiligen, hier auf dieser Erde eine Kolonie zu gründen, die dasselbe Muster hat, dieselben Gesetzmäßigkeiten, dasselbe Verhalten wie in unserer Heimat, das heißt im Himmel. Das beten wir ja schon im Vater unser. Wie in den Himmeln, so hier auf der Erde. Und das war die Aufgabe eines Apostels. In entfernte Gebiete zu gehen, das geistlich aufzubrechen mit der Autorität und der Vollmacht, die Jesus einem Apostel gegeben hat, und dort eine neue Kolonie zu gründen. So aufs Geistliche übertragen, geht Paulus das Beispiel, der Apostel geht in entfernte Gebiete und auf seiner Missionsreise, zuerst geht er nach Zypern und was begegnet ihm dort? Er geht dort zum Statthalter der Insel und predigt ihm das Evangelium. Und dann taucht so ein besonderer Typ auf, der an diesem Hof dieses Statthalters beschäftigt war. Und das war da hieß Bar Jesus, das war ein Magier, das war ein Jude, aber da war auf der Kabbala-Seite, das heißt auf dieser okkulten Seite. Und das war ein Magier, das war ein Okkultist. Und der hat versucht, diesen Statthalter von Zypern von der Botschaft des Evangeliums abzubringen. Der hat ständig reingesprochen. Und Paulus hat das Evangelium dargelegt, der war offen und der hatte ein offenes Herz, dieser Statthalter, und hat das Evangelium genommen. Und dann kam dieser Bar Jesus, hieß der, dieser Magier, und hat dort ständig dazwischen gehakt und wollte diesen Statthalter vom Evangelium abhalten. Paulus hat sich das paar Minuten angeschaut. Und dann Paulus, voll des Heiligen Geistes, weil er war ein Apostel des Reiches Gottes, und die Apostel haben die Autorität als erstes, wenn sie in fremde Gebiete reingehen, die Mächte der Finsternis, die sich dort über Jahrhunderte, über Jahrtausende etabliert haben, die geistlichen Machtstrukturen der Finsternis zu erschüttern und zu konfrontieren. Und Paulus, voll des Heiligen Geistes, sagt, du Sohn des Teufels, was fällt da ein hier, dass die geraden Wege, mit meinen Worten mal, die geraden Wege des Herrn zu durchkreuzen und du wirst für eine Zeit lang das Licht der Sonne nicht mehr erblicken. Und auf der Stelle kam das Gericht Gottes auf diesen Magier und er erblindete. Er suchte jemanden. Paulus wusste, wie das ist, wenn man blind ist. Ne? Ihm ging es ja ähnlich. Aber dieser Magier erblindete auf der Stelle, er verstummte und die Kraft Gottes kam auf diesen Statthalter und auf der Insel ist einiges passiert. So, und diese Dinge geschahen des Öfteren, überall wo Paulus hinkam, er predigte, wie Jesus ihm geboten hat, den Juden zuerst und dann den Nationen. Er ging immer zuerst in die Synagogen, weil das Evangelium ist den Juden, gibt es ganz viele Schriftstellen in der Apostelgeschichte, letztes Mal habe ich das mal angeschnitten, deswegen haben wir heute auch die Sammlung gemacht, weil es ist ein apostolischer Auftrag, den Juden zuerst das Evangelium zu predigen und dann den Nationen. Und den Juden, den armen Juden, Finanzen, mit Finanzen zu unterstützen, ist auch ein apostolischer Auftrag. Das steht im Korintherbrief und auch in Galater 2. So, und es ist gut, wenn wir dort in diesen göttlichen Willen uns befinden, denn da fließt Segen dann auch für die Gemeinde zurück. Und für jeden Einzelnen, der sich dort investiert. So, da ging Paulus in die Synagogen hinein und hat ihnen das Evangelium gepredigt, den Juden zuerst. Und das ging, manchmal ging es ein paar Tage gut, manchmal eine längere Zeit, manchmal aber auch bloß einen Tag. Und sofort stand dort diese gesetzlich-religiöse, dämonische Machtstruktur in den Juden auf. Und sie waren von Neid und Eifersucht erfüllt und haben Paulus misshandelt, bis dahingehend, im schlimmsten Fall hat man Paulus gesteinigt. Also Paulus wurde gesteinigt und er wurde aus der Stadt herausgeschleift und man hielt ihn für tot. Aber was machte unser lieber Paulus? Er stand wieder auf und ging weiter und predigte das Evangelium. Amen. So, also er wurde dort von diesen Kräften angegriffen, also aus dem religiösen Lager her, von Gesetzlichkeit, dieser Geist der Pharisäer, der Jesus ans Kreuz genagelt hat, hat auch die Apostel verfolgt und wird es auch in der Endzeit nicht anders tun. So, aber Paulus hat das konfrontiert und er hat das Evangelium weitergebracht, dann ist er zu denen gegangen, die Jesus, also die keine Juden waren und die waren dann voller Freude, haben das Evangelium angenommen und dann hat er in diesen Orten, wo er war, Gemeinden gegründet und das heißt Kolonien des Himmelreichs und diese Gemeinden waren oft dieser Mix aus Juden und Heiden, die dort diese Gemeinde gegründet hatten in den verschiedenen Städten. Aber Paulus war in der Regel war nicht allein, sondern war immer im Team unterwegs. Und das ist auch ein Merkmal eines Apostels. Er geht nicht im Alleingang, sondern hat immer ein Team mit sich. Er leitet dort Leute an und führt sie genau in dieselben Dinge rein. Er schaut nach Leuten aus, die eine Salbung, eine Berufung auf ihrem Leben haben und trainiert sie. Und so hatte Paulus verschiedene Jünger, zum Beispiel den Timotheus, den Titus, den Silvanus war es noch. Und es gibt noch mehr. Epaphroditus, all aus griechischen Namen. Er kennt das selber nachlesen. Er hatte mehrere, die er trainiert hat und war auch mit Barnabas dort unterwegs. Das heißt, der apostolische Dienst und der prophetische Dienst, beides bringen der Gemeinde auf dieser Erde die Realitäten, um ihnen die Augen aufzutun. Und das hat Paulus selber geschrieben in der Apostelgeschichte 26, Vers 17 und 18, dass Jesus ihm den Auftrag gegeben hat, dass den Blinden die Augen aufzutun, damit sie sich bekehren von dem Machtbereich des Satans in das Reich Gottes. Das heißt, jeder Mensch ist verblendet, laut 2. Korinther 3, jeder Mensch trägt wie so ein Schleier auf seinem Herzen, dass er das wahre Evangelium in Jesus Christus nicht erkennen kann. Und es ist große Gnade, wenn das Licht des Evangeliums hindurchdringt, dass du Jesus erkennen kannst. Und der Dienst von Paulus bestand darin, den Menschen die Augen aufzutun, damit sie erkennen, dass sie im Machtbereich der Finsternis sich befinden, um sich zu bekehren zum Reich Gottes, also zu Gott selbst in Jesus Christus, um Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil mit denen, die geheiligt sind. So schreibt er dort in Apostelgeschichte 26. Das war sein Auftrag. Und jedes Mal, wenn Paulus gepredigt hat, sind diese Dinge geschehen. Er hat das Evangelium, das schneidet wie ein scharfes Schwert und es bringt den Menschen eine Öffnung des Augens. Das heißt, das Wort Gottes, Jesus hat es gesagt, das Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Also das Wort Gottes ist nicht stumpf. Immer wenn es ausgesprochen wird mit der Autorität des Heiligen Geistes, fängt es an zu schneiden und zu trennen. Das heißt, das Wort Gottes schneidet und trennt erstmal, bevor es zusammenfügt. Also das Wort Gottes macht keine Kompromisse. Wenn es richtig wirkt, dann trennt es zwischen Licht und Finsternis. Und das öffnet den Menschen die Augen, dass sie ihren eigenen Zustand erkennen, wie Gott sie sieht, wie sie in Realität aussehen im Geist. Und dann fangen sie an, nach einem Erlöser zu schreien. Und Paulus bezeichnet sein Evangelium vom Königreich in Apostelgeschichte 20. Ich predigte den Nationen die Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus Christus. Das war immer, das war sein Evangelium. Und damit hat er diese Machtstrukturen, diese Festung der Bosheit, diese Festung, schreibt das im 2. Korintherbrief 10, diese Festung, 1. Korinther 10, diese Festung befindet sich in den Gedanken der Menschen. Und dort mit dem Evangelium bringt er Licht hinein, dass die Menschen sich erkennen und ihr Umfeld. Und genauso vermittelt ein Apostel diese gemeinsam mit dem Prophetischen, das Prophetische oder der Prophet ist das Auge und das Ohr Gottes. Jetzt mal so beschrieben. Das heißt, er sieht die geistliche Welt, er sieht den Vater, er sieht, was Jesus tut und bringt das auf die Erde. Und er hört die Worte des Vaters, er hört im Geist, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat und gibt es der Gemeinde weiter. Das ist so der Dienst des Propheten, jetzt mal des Amtes des Propheten, grob zusammengefasst. Und gemeinsam mit dem Apostel bildet er die Grundlage. Amen. Ihr Lieben, das brauchen wir. Dringend. Weil die geistliche Welt ist surreal. Und es ist in der Regel dieser apostolisch-prophetische Dienst, der das den Gläubigen auch richtig rüberreichen kann. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das jetzt noch ins Detail zu gehen. Aber das ist so wichtig. Amen. Es gibt drei Kategorien von Predigern. Und drei Kategorien von Propheten. Und die dienen in unterschiedlichen Ebenen. Die Schrift sagt, dass es drei verschiedene Himmel gibt. Es gibt den ersten Himmel, es gibt den zweiten Himmel und es gibt den dritten Himmel. Amen. Der erste Himmel ist die Atmosphäre, die uns umgibt. Der zweite Himmel ist der Machtbereich der gefallenen Engel. Und darüber ist der dritte Himmel. Und dort ist der Thronraum Gottes, dort ist das Reich Gottes. Und so gibt es drei Kategorien von Predigern und Propheten. Die erste Kategorie predigt im ersten Himmel. Das heißt auf dieser Erde und sie predigen, was in ihrem Verstand ist. Und Prediger und Propheten, die Sünde in ihrem Leben haben, kommen nicht weiter wie bis zum ersten Himmel. Die predigen aus ihrem eigenen Denken, ihrem Verstand, was sie angelernt bekommen haben. Oder, ich habe schon die krassen Zeugnisse da gehört jetzt. Aber okay, erster Himmel. Und das bringt keine Frucht, keine Veränderung. Und im zweiten Himmel, es gibt auch Propheten und Prediger, die predigen aus dem zweiten Himmel. So, im zweiten Himmel befindet sich all das, was wir das letzte Mal besprochen haben, was die Apostel entlarven. Dort sind alle Arten von Irrlehren angesiedelt. Die Bibel sagt, dass am Ende der Zeit wird es so sein, dass viele vom Glauben abfallen, weil sie sich dämonischen Lehren zuwenden. So, und wo sind diese dämonischen Lehren? Die sind im zweiten Himmel. Wo werden die geboren? Von den gefallenen Engeln. Und die vermitteln das natürlich. Und es gibt Propheten, die kommen maximal bis zum zweiten Himmel und predigen aus ihrem eigenen Geist, vermischt mit dieser Inspiration von gefallenen Engeln. Und das bringt Menschen, die ihnen zuhören, unter den Zugriff von gefallenen Geistern. Also deswegen sollen wir das Wort Gottes nehmen und jede Prophetie prüfen. Und jede Lehre und jede Predigt. Stimmt es mit dem Wort überein oder kommen sonderbare Dinge dazu? Das heißt, das ist zweite Himmel. Aber was Gott möchte und was das apostolisch-prophetische auf dieser Erde freisetzt, das ist Prophetie und Predigt und Wort Gottes aus dem dritten Himmel. Vom Herzen des Vaters aus der Gemeinschaft mit Jesus, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat, was der wahre Hirte Jesus als lebendiges Brot jedem seiner Schäfchen weitergeben möchte. Deswegen ist es die hohe Verantwortung eines Propheten, also alle vom fünffältigen Dienst, diese Verstandesebene zu verlassen, den zweiten Himmel zu durchdringen, zu unterscheiden, was ist von Gott und was nicht, auch Irrlehren zu entlarven. Die sind immer getarnt mit Wahrheit. Und das ist eine Hauptaufgabe, habe ich letztes Mal gesagt, des apostolischen Dienstes, diese Irrlehren aus dem zweiten Himmel der Gemeinde zu offen darzulegen und sie davor zu warnen. Und dann hindurchzudringen, um aus dem dritten Himmel heraus frisches Brot auf die Erde herunterzubringen, die Offenbarung Gottes. So. Und das bedeutet aber für das Apostolisch einen ziemlich harten Kampf. Sie stehen dort an vorderster Front, weil sie diese Sichtweisen Gottes, sein Herz auf diese Erde runterbringen, gemeinsam mit dem Prophetischen, stehen sie eigentlich ganz vorn. Sie haben von Gott die Autorität bekommen, an vorn zu stehen wie Jesus. Und wenn man das mal mit Bildern vergleicht, im Prophetischen wird vieles mit Bildern und der Offenbarung, wenn man das Apostolisch-Prophetische zusammennimmt als Bild, dann hast du den Löwe und den Adler zusammen. Der Löwe steht für das Apostolische, für den Löwe aus dem Stamme Juda, für Jesus. Und der Adler, der steht, wir hatten heute ein Frühgebet oben, und der steht für das Prophetische, der sieht und bringt es auf die Erde runter. So, und das braucht man. Und das steht ziemlich weit vorn dran. Und diese Dienste brechen eigentlich immer in diese Machtbereiche der Finsternis rein, konfrontieren das, haben die Autorität, dort Freiraum zu schaffen, und dann kommt das Volk Gottes hinterher. Und dann fangen diese Dienste an, das Volk Gottes zu lehren über die geistigen Zusammenhänge zwischen Licht und Finsternis, weil wir alle stehen in diesem Kampf. Ja, und da kam schon so ein Wort von dir, dass jeder heute mit diesen Angriffen, und das Blut schützt uns. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus im 1. Thessalonicher 5, Vers 16 und 17, was der Wille Gottes für jeden Einzelnen der Nachfolger Jesu auf der Erde ist. Nämlich, betet alle Zeit, anbetet alle Zeit, freut euch alle Zeit und seid dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Amen. Und die den Willen Gottes tun, die kommen ja bekanntlich dann da oben rein. Und warum sagt Paulus das? Weil diese Anweisung, den Willen Gottes alle Zeit zu beten, alle Zeit anzubeten, alle Zeit dankbar zu sein und sich zu freuen, halten die Mächte der Bosheit, die dich attackieren, Tag aus, Tag ein, halten sie auf Distanz. Solange wie du in einem Fluss von Gebet und Anbetung bist, dass das Feuer des Gebets in dir brennt und der Anbetung und inneres Sprachengebet oder einfach nachzusinnen über Jesus, über das Wort Gottes, eine dankbare Grundhaltung zu haben, egal wie die Umstände zu sind, und eine Grundhaltung von Freude, das hält dir die Dämonen meilenweit entfernt. Das baut um dich herum, was auf? Die Atmosphäre des Himmels. Ne? Das Apostolische bringt die Kolonie auf dieser Erde, das Reich Gottes auf dieser Erde. In dieser Atmosphäre bewegst du dich in seinem Frieden, in seiner Gegenwart, durch alle Zeit beten, alle Zeit anbeten, dankbar und Freude. Das hält dich immer. Du gehst dann immer in dieser Atmosphäre von seiner Gegenwart. Überall, wo du hingehst, ist das Reich Gottes mit dir, seine Gegenwart. Amen. Der Paulus hat es nicht geschrieben, um uns zu beschäftigen. Ja, jetzt muss ich noch alle Zeit beten, wie mache ich das? Sondern er hat es geschrieben zu unserem Schutz, weil er die geistigen Zusammenhänge kennt, selber durchstudiert hat bis zum Letzten und der Gemeinde vermittelt, damit sie in dieser Freiheit gehen. Das ist der Sinn hinter diesem Vers. Paulus, ich nehme nur von ihm noch mal ein Beispiel heraus, weil du blickst das manchmal durch, wenn er schreibt, was er für heftige Kämpfe hatte. Und da ist uns dieses Apostolische ein Vorbild. Dadurch, dass sie an erster Stelle stehen, sagt er, betet alle Zeit für mich. Das Gebet der Gemeinde für die Leiter ist unwahrscheinlich wichtig. Er sagt, betet für mich, ringt im Gebet für mich. Er schreibt oft zu den Gemeinden, betet für mich, damit mir die Fähigkeit gegeben wird, das Wort zu predigen, damit ich die Widerstände überwinde. Er hat gesagt, ich brauche heute den Beistand der Gemeinde. So, jetzt ein Beispiel, Ephesus. In Ephesus hatte Paulus heftige geistige Kämpfe mit diesen dämonischen Machtstrukturen, die Ephesus beherrscht haben. Und es hat viel mit Zauberei und Hexerei zu tun, weil wir wissen, dass in Ephesus viele brachten ihre Zauberbücher und haben sie verbrannt und das war Millionen von Euro war da wert. Und diese ganzen Bücher haben sie dann auf einen großen Haufen geworfen, haben sie verbrannt. Viele taten Buße von ihren Zaubereien und Hexereien. Das heißt, Ephesus war gefüllt mit Strongholds, also mit Mächten, Festungen von Zauberei, Hexerei und Götzenkult. Und sie haben die Himmelskönigin angebetet, nämlich Diana. Na, dieser Artemis, Diana, das ist die Himmelskönigin. Und sie hatten dort einen riesigen Tempel gebaut und dort Opfer dargebracht. Und in dieser Stadt hat Paulus das Evangelium gepredigt. Und er blieb wohl 3 Jahre dort. Und während dieser Zeit er dort war, in Ephesus, wurde er heftig von diesen Kräften attackiert. Weil die wollten nicht, dass in ihrer Stadt das Evangelium gepredigt wird. Und deswegen schreibt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 6, über die geistliche Waffenrüstung. Und dort schreibt er an den Ephesern, weil die waren ja als Gemeinde ständig dort. Paulus ist ja nach 3 Jahren gegangen, aber die sind ja dort geblieben. Deswegen schreibt er den Ephesern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Lasst euch von diesen geistlichen Angriffen, lasst euch dort nicht beirren, sondern zieht die Waffenrüstung Gottes an und kämpft den guten Kampf des Glaubens und bleibt stehen. Und dann sagt Paulus, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen die Priester von Diana, gegen die Zauberer und Hexen und so weiter. Denn unser Kampf ist gegen die 4 Kategorien der Himmelswelt. Das geht nicht gegen kleine Dämonen. Es geht, was Paulus im Epheserbrief beschreibt. Unser Ringkampf ist gegen die höheren Mächte, die im zweiten Himmel herrschen. So, diese gefallenen Engel, diese dämonischen Machtstrukturen. Und er weist sie ganz klar darauf hin. Und rüstet diese Gemeinde aus, um diesen Kräften zu widerstehen. Und diese Geister oder diese Kräfte haben sich ja in Ephesus bekanntlich extrem manifestiert. Da war ja dieser Schmied, der diese Tempel nachgebaut hat aus Silber und hat es dann den Touristen verkauft als Souvenir. Und als Paulus dort gepredigt hat, da sind viele dem Diana-Kult abgefallen und haben sich zu Jesus Christus bekehrt. Es war eine große Gemeinde in Ephesus. Und dann hat dieser Schmied gesagt, also wenn Paulus jetzt hier noch weitermacht und sich noch mehr bekehren, dann hat unsere Diana Artemis keine Bedeutung mehr und wir werden pleite. Ja? Unser Reichtum kommt von dem Verkauf dieser Tempel-Souvenirs. Er ruft da die ganzen anderen Silberschmiede zusammen und die machen einen großen Aufruhr in der Stadt. Und was geschieht? Die ganze Stadt Ephesus schreit 4 Stunden lang. Wieso schreit eine ganze Stadt? Das waren Tausende von Menschen. 4 Stunden groß ist die Artemis oder Diana der Epheser. Warum? Wer inspirierten die? Wer gibt ihnen die Kraft, 4 Stunden dort Lobpreis zu machen? Es ist Lobpreis, das ist eine Proklamation und Lobpreis. Das waren nämlich diese gefallenen Engel, die diese Stadt beherrschten, haben diese Menschen dazu inspiriert. So. Aber, preis dem Herrn, die Gemeinde war stark. So, und dann gibt es eine interessante Schriftstelle, wahrscheinlich hat ihr noch kaum jemand von euch gelesen. 1. Korinther 15, Vers 32, da schreibt er auch über die Gemeinde in Ephesus und was er dort erlebt hat. 1. Korinther 15, Vers 32. Und das zeugt von dieser Härte des Kampfes, die Paulus in Ephesus hatte. Und da sagt er hier, wenn ich nur noch menschenweise mit wilden Tieren gekämpft habe zu Ephesus, was nützt es mir? Hier schreibt Paulus, dass er in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft hat. Also die Christenverfolgung unter Nero, wo die Christen dann von den Löwen aufgefressen wurden und so weiter, das war etwas später. In Ephesus war das nicht der Fall. Und Paulus schreibt da nirgendwo in der Apostelgeschichte, steht nirgendwo, dass Paulus dort von einem Rudel Löwen überfallen wurde. Oder Bären oder Wölfen. Was meint er hier damit? Er schreibt, dass er in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft hat. Und damit meint er diese Mächte, Fürstentümer, Herrschaften, Gewalten der Finsternis. Er hatte einen Ringkampf auszutragen. Die Gemeinde war noch ziemlich schwach, da stand er alleine da mit seinem Team, bevor sie ihn unterstützen konnten. Und er hatte dort einen mächtigen Ringkampf und er bezeichnet das als wilde Tiere, weil diese gefallenen Engel, diese Strukturen manifestieren sich oft auch, was die Bibel schreibt, als Schlange oder Drache oder ähnliches Wesen. Und Paulus hatte dort in seinen Gebetszeiten einen heftigen Kampf. Versteht ihr? Das ist das Apostolische. Sie bekommen vom Herrn die Vollmacht, diese Dinge freizusetzen. Wenn jemand anders loszieht ohne diese Salbung, er gerät dort in echte Schwierigkeiten. Deswegen braucht es diesen apostolisch-prophetischen Dienst so, so dringend. Wie gesagt, Paulus hat dort einen heftigen Kampf in Ephesus gehabt. Es ist ihm aber laut der Kirchengeschichte nicht ganz gelungen, diese Macht hinter Diana runterzureißen oder zu überwinden oder von dieser Stadt zu vertreiben. Die Kirchengeschichte beschreibt, dass der Apostel Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, dass er dann nach Paulus für eine längere Zeit in Ephesus war und man sagt, dass er, der hatte so eine Autorität und so eine Vollmacht von Jesus, der Johannes, er ist in den Tempel von Diana gegangen und hat direkt gegen diesen Geist gekämpft. Und dann war das beendet. Okay. Also, wie gesagt, das Apostolische öffnet den Blick für die geistlichen Realitäten, bekommt von Gott die Autorität, die Dinge freizusetzen. Und es braucht aber das Prophetische, das Auge und das Ohr, was diese Dinge auch sieht und wahrnimmt. Die müssen ganz eng zusammenarbeiten. Wie auch alles von den Dienstgaben immer im Team zusammen Jesus repräsentiert. Und deswegen, weil die an vorderster Stelle stehen, die Apostel, sind es auch die Hauptkandidaten für Verfolgung. Was wurde Paulus alles verfolgt? Was haben sie mit ihm alles angestellt? Deshalb sind die Apostel auch ein Vorbild für Leiden. Wie man durch Leiden hindurchgeht, ohne niedergeschlagen zu werden. Und Paulus sagt es im 1. Timotheus, 2. Moses 3, Vers 12 sagt er, alle, die Gott nachfolgen wollen, die gottesfürchtig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden. Das heißt, nicht nur der apostolische Dienst oder Leiterschaft, sondern er sagt, jeder, der Jesus ernsthaft nachfolgen wird oder will, wird eines Tages Verfolgung erleiden. Weil diese dämonischen Machtstrukturen, die in dieser Welt herrschen, der Teufel ist immer noch der Fürst dieser Welt, obwohl er besiegt ist, aber hat seine Truppen noch hier und sie werden jeden Christen, der ernsthaft als Licht vorangeht, attackieren. Jemand, der lauwarm ist, der von Jesus abgefallen ist, den werden sie nicht attackieren, den haben sie bereits schon. Sie greifen nur die an, die brennen für Jesus, die vorangehen mit ihm. Die werden von diesen Geistern attackiert. So, und dort sagt er, jeder, der gottesfürchtig leben will, der wird verfolgt werden. Und so sind uns diese Apostel auch ein Vorbild, wie man mit Leiden umgeht. Petrus wurde dann in Rom geköpft, man hat ihn den Kopf abgeschlagen, dem Paulus. Der Simon Petrus wurde in Rom mit dem Kopf nach unten gekreuzigt. Der Apostel Andreas wurde in Kleinasien an einem Kreuz mit schrägen Balken gekreuzigt, also nicht gerade, sondern schräg. Also Andreas wurde gekreuzigt. Jakobus, der Sohn des Zebedeus, wurde mit dem Schwert hingerichtet. hat man das letzte Mal erwähnt, er war der erste Apostel, der einen Märtyrertod erlitten hat in der Apostelgeschichte. Da muss ich mal eine kleine Berichtigung einführen. Ich habe letztes Mal gesagt, dass Jakobus der erste Märtyrer war. Da habe ich gemeint, der erste Apostel, der hingerichtet wurde. Denn der erste Märtyrer war Stephanus, aber der erste Apostel, der hingerichtet wurde, war Jakobus. Philippus wurde in Hierapolis gekreuzigt und gesteinigt. Bartholomäus in Armenien geprügelt, gekreuzigt und schließlich enthauptet. Thomas wurde in seiner Missionstätigkeit in Indien durch einen Pfeilschuss getötet. Matthäus in Äthiopien durch König Hyrkanus mit einem Speer ermordet. Jakobus, der Sohn des Alpheus, wurde in Jerusalem umgebracht. Und Thaddäus in Vorderasien mit einer Keule erschlagen. Und Simon Kananäus unter Kaiser Trajan in Ägypten gekreuzigt. Der einzige, der keinen Märtyrertod erlitten hat, war Johannes. Denn Johannes hat man in einen Kessel mit siedendem Öl eingetaucht, untergetaucht. Es hat gekocht, das Zeugs. Aber Jesus hat gesagt, nicht für dich. Man hat ihn wieder rausgezogen, hat das Ganze überlebt. Das heißt, er ist der Einzige, der nicht als Märtyrer gestorben ist. Und so sehen wir, dass das Apostolische schon eine hohe Verantwortung hat, aber einen sehr hohen Preis bezahlt. Deswegen braucht es unser Gebet. Amen. Den Lehrer hat man das letzte Mal angeschaut. Das war dann der Apollos, dieser Typ da in der Apostelgeschichte. Und er war den Gemeinden sehr hilfreich mit seiner Gabe, die Juden zurechtzuweisen oder ihnen zu beweisen, dass Jesus der Messias ist und die Gemeinden zu stärken aus dem Wort Gottes. Als nächstes schauen wir uns mal den Propheten an. Erstens der Johannes, der Apostel, ist der Prophet, der die Offenbarung erhalten hat. Aber es gab noch einen weiteren, der einen prophetischen Dienst hatte im Neuen Testament, und das war der Agabus. Schauen wir rein, Apostelgeschichte 11, 27, 28. In diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Das heißt, es kam dieser Prophet Agabus mit einer Reihe weiteren Propheten. Er kam von Jerusalem nach Antiochia. Das heißt, der prophetische Dienst der geht zu Gemeinden und dient den Gemeinden vor Ort. Er macht nicht nur prophetische Konferenzen und alle kommen dorthin, sondern die wahre Dienstgabe des Propheten rüstet Propheten vor Ort aus, geht zu Gemeinden und dient ihnen vor Ort. Und hier hat er eine Hungersnot vorausgesagt und die auch eingetreten ist. Und so sollte auch das auch sein, ein echter Prophet des Herrn, sein Wort erfüllt sich. Was er spricht, tritt auch ein. Dann etwas weiter hinten könnt ihr nochmal lesen in Apostelgeschichte 21, Vers 10 und 11. Dann wird nochmal von diesem Agabus berichtet und er mit einer sinnbildlichen Haltung, mit dem Gürtel von Paulus, prophezeit er ihm, dass er gebunden wird, wenn er nach Jerusalem geht. So, dann gibt es aber noch mehr Propheten dort. Und zwar gibt es hier in Apostelgeschichte 15, Vers 32, gibt es noch zwei, die losgezogen sind, um diesen Brief von der Apostelkonzil zu Jerusalem, den Gemeinden, zu bringen. Und da steht Vers 32, Judas und Silas, die waren selbst Propheten, ermunterten, ermahnten, trösteten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Das heißt, Judas und Silas von Jerusalem gingen nach Antiochia und auch sie stärkten die Gemeinde dort mit vielen Worten. Ja, so seht ihr, dass das prophetisch immer in Gemeinden geht und Leuten dort vor Ort prophetische Worte weitergibt und die gesamte Gemeinde aufbaut, korrigiert, ermahnt, tröstet und letztendlich zur Auferbauung und zur Stärkung beiträgt. Dann der Evangelist, der hier erwähnt wird im Neuen Testament, der in der Apostelgeschichte, das war Philippus, das war einer von den gewählten Diakonen, und er wird als einzigster im Neuen Testament als Evangelist bezeichnet. Er ist ja bekanntlich nach Samaria gegangen, allein, hat dort das Evangelium gepredigt Und das, diese Botschaft, die er dort brachte, das Evangelium wurde bestätigt durch Zeichen und Wunder. Die Dämonen sind schreiend ausgefahren aus den Menschen, während er das Evangelium den Samaritern mitgeteilt hat und hat in besonderer Salbung lahme Menschen zu heilen. Also viele Lahme wurden geheilt und große Freude entstand in dieser Stadt. Viele Samariter haben sich bekehrt, wurden getauft und dann kamen die Apostel aus Jerusalem und haben ihnen die Hände aufgelegt, wurden im Heiligen Geist erfüllt. So, und das könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 21, Vers 8. Da wird er als Evangelist bezeichnet. Am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Und wir gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten. Er wird direkt so angesprochen hier, der einer von den 7 Diakonen war und wir blieben bei ihm. Interessanterweise hat er eine sehr gesalbte Familie, das steht nämlich im nächsten Vers. Dieser aber hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und alle 4 prophezeiten. Also er hat viele prophetische Worte in seiner Familie. 4 Töchter und wenn die alle eine nach der anderen anfangen in deinem Haus zu prophezeien, es war nicht schlecht, was er dort hatte. Ne? Also betet für eure Kinder, dass sie prophetische Gaben empfangen und es wird deiner Familie zum Besten dienen. Dann der Hirte im Neuen Testament, mit dem Hirtendienst werden wir uns jetzt mal näher beschäftigen. Was so der herausragende Hirte ist, das ist jetzt Petrus selbst, der von Jesus den Auftrag bekommen hatte, weide meine Schafe und hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Und Petrus bezeichnet sich im 1. Petrus 5, Vers 1 als Ältester, der die Mitältesten ermahnt oder ermutigt. Er bezeichnet sich dort als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi. Das heißt, der Hirtendienst ist das, was vor Ort arbeitet. Der Apostel, der Prophet, der Lehrer und auch der Evangelist, die reisen, sind vor Ort, aber die reisen auch umher und rüsten die Gemeinden aus und dienen den Gemeinden. Und der Hirtendienst ist der, der ständig vor Ort bei den Schafen ist. So war auch Petrus eine lange Zeit in Jerusalem in der Gemeinde, bevor er dann weggegangen ist. Und er bezeichnet sich hier als Mitältester und die Ältesten sind verantwortlich vor Ort von Gott als Hirten für die Herde. Und da gehen wir nochmal näher drauf ein. Aber um dieses Thema mit dem Dienstgaben nochmal abzurunden, da steht hier in Epheser 4, am Ende von den Dienstgaben, Vers 12 und 13, was sie für eine Aufgabe auch haben für die Gemeinde. Das heißt, Jesus hat diese 5 Dienstgaben für die Gemeinde eingesetzt, den Apostel, den Propheten, den Hirten, Evangelisten und Lehrer. Warum? Damit, hier steht es hier, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Dass die Heiligen in den Gemeinden ausgerüstet werden, zugerüstet, ihren Dienst zu tun, ihre Berufung auszuleben. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Der fünffältige Dienst ist dazu da, damit die Gläubigen, wenn noch Unstimmigkeiten da sind, sie zur Einheit des Glaubens zu führen. Ohne fünffältigen Dienst gibt es keine Einheit des Glaubens. Alle anderen Versuche, eine Einheit herbeizuführen, sind menschliche Versuche, die ins Leere greifen. Also von Jesus her zumindest. Er hat die 5 Dienstgaben eingesetzt, um die Heiligen zuzurüsten. Das heißt, Jesus, die Heiligen und die Dienstgaben dahinter, die sind dazu da, um die Gemeinde zuzurüsten, um sie in die Einheit des Christus zu führen und um sie an Jesus zu binden. Amen. Wenn du es nochmal sinnbildlich so siehst, Jesus, jeder Gläubige, jeder Heilige soll seinen Blick auf Jesus haben, eine enge Beziehung zu ihm. Dann teilt sich Jesus, weil er seine Gabe nicht einem einzelnen Menschen gibt. Teilt sich Jesus durch 5. Das heißt, die 5 Dienstgaben repräsentieren Jesus. Jesus ist der Apostel, Jesus ist der Prophet, Jesus ist der Hirte, Jesus ist der Lehrer und Jesus ist der Evangelist. So teilt sich Jesus durch fünf, jetzt mal bildlich gesprochen, positioniert diese Dienstgaben in und hinter seine Gemeinde und die rüsten die Gemeinde zu, halten sie in die Einheit und führen das Ganze wieder zu Jesus. Und das ist das Ganze, das ist die Aufgabe des fünffältigen Dienstes. Und das sollten sie auch in aller Demut tun. All diese großen Dinge mit meinem Ministry, mein Fernsehprogramm und dies alles, dies jenes, das findest du in der Bibel nicht. Da kannst du immer mal auch ein schönes Fragezeichen dahinter machen, was die Motivation ist. Die Dienstgaben sind dazu da, als Diener Dienstgaben zuzurüsten. Und wenn du es so nimmst, es gibt in der Schrift eigentlich nur diese Unterschiede in der Gemeinde selbst, nämlich diese fünf Dienstgaben. Und heute sagt man, dass man die verschiedenen Denominationen als bunten Blumenstrauß zusammenbindet und das repräsentiert den Leib Jesu. Das findest du hier nicht wieder. Weil all diese Aufspaltung in diesen ganzen Konfessionen, Denominationen, die das in die Zehntausende geht, das ist kein Werk von Jesus. Das bringt nicht die Einheit des Leibes, sondern es bringt eine Zerteilung. Der einzigste Unterschied zwischen Gemeinden ist, dass jede Gemeinde in jedem Ort eine andere Berufung von Jesus hat, einen anderen Schwerpunkt. Und der einzigste Unterschied in der Gemeinde sind die fünf Dienstgaben. Das ist der bunte Blumenstrauß. Der apostolische Dienst, der Hirtendienst, der Lehrdienst, der evangelistische Dienst und der prophetische Dienst. Und wenn diese fünf Dienstgaben in einer Gemeinde vorhanden sind, in Fülle, dann hast du weiter unten das Vollmaß des Wuchses des Christus. Dann wächst die Gemeinde zu Jesus hin, in die Fülle hinein. Wenn dort diese Dinge fehlen, dann kann es durchaus passieren, dass dort eine Schräglage in Gemeinden entsteht. Oder in den Herzen von Gläubigen. Dass man sagt, ich will nur das Hirtenmäßige. Das ist meistens so. Die Hirten sind die man will ja gerne bemuttelt werden. Ne? So, mein lieber Guter und so. Der Hirtendienst. Und wenn es aber in eine andere Richtung geht, meinetwegen ins Prophetische oder raus auf die Straße, Evangelistische, dann steht was auf. Aber Jesus ist alles fünf. Und du brauchst alles. Amen. Und deswegen... In der Apostelgeschichte war das so, dass es die verschiedenen Gemeinden gab an den unterschiedlichsten Orten von Israel bis in die Nationen. Und also vier dieser Dienstgaben sind zu den verschiedenen Gemeinden gegangen und haben sie zugerüstet. Sie haben die Verbindung hergestellt. Sie haben die Einheit des Leibes hergestellt zwischen den verschiedenen Gemeinden, die damals gegründet wurden. Sie waren die Bindeglieder zwischendrin, vor allen Dingen der apostolische Dienst. Amen. Und so hast du die Einheit des Leibes. Und wenn dort komische Lehren reinkamen, dann hat man sich zusammengesetzt, darüber beraten und diese Information ging dann zu den verschiedenen Gemeinden, um eine Einheit wiederherzustellen. Amen. Lieben, und das ist das, was Jesus heute wieder tun möchte. Jesus bringt seine Gemeinde wieder dorthin zurück, wie es am Anfang war, bevor er zurückkommt. Die Braut von Jesus sieht ähnlich aus wie die erste Gemeinde. Und das ist das Herz von Jesus, dafür brennt er und das wird er in nächster Zeit auch tun. Amen. Ihr Lieben, das hat der Herr mir schon vor längerer Zeit mal so gezeigt, dass das sein Wille ist, dass er seine Heiligen, aus den verschiedenen Dingen, wo sie gefangen sind, verschiedenen Strukturen herausnehmen möchte, in die Freiheit und wieder unter seine fünf Dienstgaben stellen möchte und wo Jesus der Mittelpunkt ist und nicht irgendein System, sondern Jesus der Mittelpunkt und alles sich drumherum versammelt, aber in dieser Ordnung, wie die Schrift es beschreibt. Und ich kenne bisher nur zwei Bibellehrer, wo ich das ähnlich gehört habe. Und einen namhaften, also was ich bis jetzt gehört habe, einen namhaften, weltweit sehr bekannten Propheten, dem der Herr das jetzt auch gezeigt hat. Im Zusammenhang mit den Laubhüttenfesten so. Aber dass die Braut von Jesus befreit wird aus Gefangenschaft von menschlichen Strukturen, dass Jesus sie wieder zurückbringt in das hinein, wie es am Anfang gewesen ist, damit nichts zwischen Jesus und ihm steht. Amen. Also das ist das Herz von Jesus, und diesen Traum, den er hat, den setzt er auch in die Realität um. Amen. Das kann kein Mensch hervortun, aber du kannst darauf beten, dass der Wille von Jesus geschieht. Es macht er durch den Heiligen Geist und kein Mensch. Gut, jetzt gehen wir nochmal ins Detail, auch was den Hirtendienst betrifft. Der Hirte wird in der Schrift als Ältester bezeichnet und er trägt die Verantwortung jetzt vor Ort. Gehen wir nochmal rein in Titus 1, Vers 6 bis 9. Dort sagt Paulus zu Titus: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten habe. Und so sagt Paulus hier in Kreta, wurden Menschen gläubig, und dann sagt er, jetzt musst du noch was in Ordnung bringen. Und das erklärt auch die Frage, wann wird Gemeinde zur Gemeinde? Ganz einfach, wenn ein Apostel Älteste einsetzt. Dann ist Gemeinde Gemeinde. Vorher ist es eine Versammlung von Jüngern oder Nachfolgern von Jesus. Und dann braucht es eine gewisse Zeit, weil man kann nicht, wenn sich Leute bekehren an einem bestimmten Ort, kannst du nicht gleich sofort Älteste einsetzen. Weil die Ältesten bedeutet, dass die Schrift schreibt immer von Männern, die bewährt sind und die angesehen sind. Also die Schrift schreibt immer, du kriegst dein Amt nicht einfach so drüber mit Vermittlung von Menschen, einem Dokument, sondern das sind die Angesehenen und die sich bewährt haben über einen längeren Zeitraum. Und die werden auch nicht demokratisch gewählt, dass du einen Stimmzettel rausgibst und sagst, oh, schreib mal auf, wenn du als Ältesten für diese Gemeinde hier wählen möchtest, dann gib mal deinen Stimmzettel ab. Das ist Demokratie, das ist Fleisch, das ist Mensch, hat mit Bibel und Heiligen Geist, mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Weil dann jeder in der Gemeinde, weil nicht jeder das Schäfchen steht auf dem High-Level wie Jesus, weil jeder seinen Favorit, wie bei der Bundestagswahl, ins Rennen bringen möchte. Und wenn du deinen Favorit im Ältestenteam hast, dann kannst du ihn zum Kaffee einladen und kannst ihm mal deine Ideen rüberreichen, ob er sie dort in diesem Gremium vielleicht doch mal einbringt. Ja, das ist Fleisch. So, viele solche Dinge stehen dahinter. Deswegen hat Gott das ganz anders gemacht, dass Jesus durch den Heiligen Geist, durch die Apostel, die Ältesten erwählt und auch einsetzt. Amen. Damit will er sicherstellen, dass er die richtigen Leute dort in Position bringt. Das heißt, der Apostel wählt die aus. In diesem Fall in Kreta, von diesem Beispiel her, ist es Titus und sein Team. Oder vom Apostel beauftragte Person setzen die Ältesten ein. Und dann steht hier in Apostelgeschichte 20, 28, die Ältesten von Ephesus, sagt Paulus, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Ist schon eine hohe Verantwortung, wenn der Apostel betet darüber, er fragt den Herrn, welche Person. Er schaut nicht so auf das Äußere, sondern fragt erst mein Herrn, wer soll das sein? Und dann prüft er das. Diese Leute unterlaufen einer straffen Prüfung, wie hier an den nächsten Versen steht. Und im Timotheusbrief steht nochmal eine längere Liste mit Anforderungen. Da steht hier, wenn jemand untadlich ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt und aufsässig sind. Denn der Aufseher muss untadlich sein als Gottesverwalter. Nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute lieben, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam. Der an dem der Lehre gemäßen, zuverlässigen Wort festhält, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist schon eine ganze Palette hier. Und an anderen Stelle schreibt Paulus, nimm bitte keinen Neubekehrten, damit er sich nicht überhebt im Stolz und dann dem Gericht des Teufels verfällt. Also es muss schon jemand sein, der sich bewährt hat über einen längeren Zeitraum. Auch bewährt im Praktischen. Nimm mal Jesus als Beispiel. Wann ist denn Jesus in den Dienst gegangen? Mit 30 Jahren. Ja, das hat irgendwas mit jüdischer Kultur zu tun. Mit 30 Jahren war ein Sohn in der Vollmacht, das Erbe zu empfangen. Also ab 30 Jahre. So. Und Jesus hat 30 Jahre, also nicht ganz 30 Jahre, er war seinen Eltern untertan steht und dann hat er im Betrieb seines Vaters, war Zimmermann, aber in Israel war das so, das war ein Bauhandwerker, er hat nicht nur mit Holz gearbeitet, sondern die brachten alles, was so notwendig ist, vom Hausbau bis zum Möbelstück dann produzieren. Also er kannte das alles, was er mit zu tun hatte. Rund ums Haus, sag ich mal. Service rund ums Haus. Das war Josefs Geschäft und dort hat Jesus mit ihm zusammengearbeitet und hat sich bewährt, ist überhaupt nicht aufgefallen, geistig gesehen, in dem Sinne, dass er Zeichen Wunder bewirkt hatte vorher. Erst mit 30 Jahren wurde er dort autorisiert. Und so ähnlich ist es hier im Zusammenhang mit den Ältesten, dass sie geprüft werden und wenn sie sich bewährt haben, dann auch eingesetzt. Von den Aposteln. Jetzt gibt es zwei verschiedene Worte und da ist in der Kirchengeschichte einiges durcheinander gekommen, aber diese beiden Worte bezeichnen einfach nur den Ältesten, nichts weiter. Und die sind in der Regel als Team auch eingesetzt und innerhalb des Ältestenteams, wenn es wächst, sollten mindestens 4 Dienstgaben vorhanden sein, nämlich das Apostolische, das Prophetische, das Hirten sowieso und das Lernmäßige. Der Evangelist nicht unbedingt, der ist mehr draußen unterwegs. Aber diese 4 Dienstgaben braucht es in jeder Gemeinde. Und das hat nicht einer allein. Es sollte auch möglichst auch in dieser Formation dann auch da sein, um diese Ergänzung auch der Dienstgaben in der Gemeinde zu haben. Was man in der Gemeinde nicht hat, dann sorgt der apostolische Dienst dazu oder die Ältesten dann, dass man das in der Gemeinde auch von Zeit zu Zeit auch da hat oder eine Beziehung dazu aufbaut. Ein Ältester in Jerusalem, der eine stark apostolische Salbung hatte, ist der Jakobus, der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus. Er wird als Apostel bezeichnet und als Ältester in Jerusalem. Er war Teil des Ältestenteams von Jerusalem, aber hat eine sehr starke apostolische Salbung gehabt. So, das ist das Zusammenspiel. Und die zwei Worte, wie jetzt die Ältesten in der Schrift bezeichnet werden, das eine ist Ältester, das heißt im Griechischen nichts weiter wie Presbyteros. Und das ist einfach eine Amtsbezeichnung und kommt von dieser Aufgabe, die diese Ältesten haben. Das ist dieses griechische Wort Proistemi, das heißt vorstehen. Sie müssen vorne dran stehen. Und vorne dran stehen bedeutet Verantwortung übernehmen. Und die stehen genauso vorne dran, wie der apostolische Dienst in einer größeren Kategorie vorne dran steht. So stehen die Ältesten vorne dran, nicht wenn es um Jesus geht, sondern wenn es um die Dinge dieser Welt geht und den Mächte der Bosheit und das Ganze drumherum. Das heißt, die Ältesten bilden wie einen Schutz um die Gemeinde und sie tragen Verantwortung für alles, was drin läuft. Sie sind auch vor dem Herrn rechenschaftspflichtig. Und sie stehen an erster Front gegen diese Mächte der Bosheit, die in jeder Stadt wirken, um die Gemeinde sofort, nachdem sie gegründet wurde, zu vernichten. Und da haben sie verschiedene Strategien. Wie war es 1948? Wie den Juden, so den Christen. Kaum wurde der Staat Israel ausgerufen, sammelten sich 13 feindliche Nationen die Übermacht war 1 zu 13. Also eine riesige Übermacht um Israel herum. Die waren schlecht bewaffnet, kaum hatten die ein Gewehr und wollten dieses Land oder diesen neu gegründeten Staat Israel sofort auslöschen. Und so ist es im Vergleich mit jeder Gemeindegründung. Alles, was neu gegründet wird, die Mächte der Bosheit werden sofort aufmerksam auf jedes kleine Licht in der Finsternis und du wirst zum Ziel dieser Kräfte. Und deswegen muss man wissen, wie man damit umgeht, wie man sich schützt und man muss wissen, dass Widerstände kommen, weil die versuchen mit aller Macht und Gewalt dieses Licht auszulöschen. Und die haben verschiedene Strategien von außen und verschiedene Strategien von innen. Und preis dem Herrn, wenn man das weiß und dann entsprechend betet. Das ist die Aufgabe, vorne dran stehen. Und so steht es im 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre oder Lohnes gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Also dieses Vorstehen. Und dann steht es nochmal in 1. Thessalonicher 5, Vers 12 und 13. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet um ihres Werkes willen. Also hast du Ältester, vorstehen ist praktisch die Aufgabe. Verantwortung übernehmen. Und dann steht an vielen Stellen, steht es nochmal immer wieder im Zusammenhang mit Aufseher. Und das haben wir jetzt auch gelesen in Titus 1, wo Paulus dort an den Titus schreibt, die Ältesten einzusetzen. Und an diesen paar Versen kannst du das alles schon schön herausarbeiten. Dieses Muster findest du überall in der Apostelgeschichte. Da sagt er, setze in jeder Gemeinde Älteste ein, in Titus 1, Vers 5. Und dann sagt dann Vers 7, denn der Aufseher muss untadlich sein. Übrigens gibt es noch eine andere Stelle, Apostelgeschichte 14, 23. Dort hat Paulus auch Älteste eingesetzt und dann mit Fasten wurden sie gesalbt und dann in ihren Dienst eingesetzt. Da hat Paulus selber gemacht dort in den verschiedenen Gemeinden, kennt ihr mit Aufschreiben, Apostelgeschichte 14, 23. Aber ich bleibe jetzt mal bei Titus. So hast du diese zwei Worte, Ältester und Aufseher. Und das gehört zusammen. Das ist eine und dieselbe Person. Weil Aufseher heißt im Griechischen Episkopos. Vers 7 hier, denn der Aufseher muss undeutlich sein. Episkopos heißt einfach nichts anderes als wie Aufseher. Eine Aufsicht haben, über etwas zu wachen. Und die Aufgabe dieses Episkopos ist zu hüten. Also wie ein Hirte, die Schafe zu hüten. Und was hat man in der Apostelgeschichte, in der Kirchengeschichte daraus gemacht? Aus dem Episkopos hat man einen Bischof gemacht. Daher kommt das Wort Bischof. Und es ging schon Anfang des 2. Jahrhunderts los, dass einer von den Ältesten gesagt hat, ich bin der Episkopos, ich bin der Bischof, ich bin der Papst und alle anderen sind mir untertan. So. Und dieses Muster hast du bis heute und das hat aber nichts mit neutestamentlicher Gemeinde zu tun, wie Jesus sie gegründet hat oder wie er sie möchte, sondern es hat mit einer weltlichen Struktur zu tun. So ist der Staat aufgebaut. Jeder Staat hat seine, von oben her, von der Kanzlerin über den Bundestag, eine abstufende Autorität bis zum Bürgermeister der Stadt und der Stadtverordneten. Und so ist auch der Staat aufgebaut. Und das ist aber nicht das, was Jesus mit seiner Gemeinde macht, diese Struktur. Ja? Amen. Und so hat man verschiedene Arten von Bischöfen, Landesbischöfen, diese Bischöfe, diese. Und man setzt sie über den Ganzen drüber. Aber das findest du nirgendwo in der Schrift. Der Episkopos, der sogenannte Bischof, ist nichts weiter wie ein Aufseher vor Ort, der die Aufgabe hat, vor Ort die Schafe zu hüten, die Aufsicht zu haben und drüber zu wachen. Das ist alles. Und was man daraus gemacht hat, ist eben entgegen des Bauplanes von Jesus. Können wir nochmal nachlesen, Apostelgeschichte 20, 28. So schreibt er an die Ältesten oder spricht jetzt an die Ältesten in Ephesus, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Bischöfe, Episkopose, eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, der er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Das ist das Wort Gottes, so hat Jesus sich das gedacht. Die sind dann vor Ort dafür da. Und in 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4, beschreibt er das auch nochmal, wie er selbst ein Vorbild ist, der Petrus für die Mitältesten und was sie für eine Aufgabe haben. Dort hast du das auch nochmal in diesem Zusammenhang. Das ist wichtig zu wissen, weil Jesus genau in dieser Art wieder bauen möchte. Und dann gibt es noch ein interessantes Wort, was ich nochmal hier, ich lese nochmal vor, 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste, schreibt Petrus, und Zeuge der Leiden des Christus und Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Hier schreibt er wieder, hütet die Herde, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Dann gibt es noch ein weiteres Wort, was diese Ältesten, Apostel, diese Ältesten und Aufseher nochmal beschreibt. Ist nochmal ein Wort, was man in Deutschland nicht so öffentlich erwähnen darf, aber dadurch, dass es in der Schrift steht, nehme ich mal halt die Freiheit, das auch mal so anzusprechen. Und da steht hier in Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Und so werden die Ältesten und die Aufseher als Führer bezeichnet. Wie gesagt, wir sind da ein bisschen gebrandmarkt als Deutsche, aber in diesem Sinne hat Führer, das griechische Wort, das Hegemai, das hat eine biblische Bedeutung. Und das heißt nichts weiter wie anführen, vorwärts gehen, etwas führen, von Gott hören und in eine bestimmte Richtung führen. Das ist auch nochmal eine Bezeichnung dafür. Und gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes gepredigt haben, und schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Deswegen ist es für mich auch wichtig, ganz persönlich beobachte ich schon so ältere Semester von Apostel, von Ältesten, die über Jahrzehnte im Glauben gegangen sind, die durch extreme Widerstände gegangen sind, die sich bewährt haben, denn in Korintherbrief schreibt Paulus dort, das Zeichen eines Apostels sind nicht nur Zeichen Wunder, sondern Ausharren. Das heißt, in allen möglichen extremen Verfolgungen und Leiden wie Paulus auszuharren. So, und darauf solltest du schauen, sie sind Vorbilder und ihren Ausgang, das heißt, wie sie von dieser Erde gehen, das sollte dich ermutigen. Das heißt, wenn sie voller Glauben, voller Eifer bis zur letzten Minute Jesus predigen, voll im Fluss des Geistes sind, voll im Frieden und in der Liebe, voll Früchten und Gaben des Geistes, aber bis zum Schluss voller Kraft und Autorität des Wortes, immer mehr zunehmend. Und dann sagen sie, meine Zeit ist hier gekommen, wie Petrus schreibt, mein Zelt wird zusammengeschlagen, meine Hütte auf der Erde und ich gehe da hoch, da habe ich eine viel bessere. Also sie verabschieden sich dann mit großem Frieden und übergeben das und gehen ein zur Freude des Herrn. So ungefähr ist das hier beschrieben. Das heißt, du sollst auf die achten, die schon wesentlich älter sind wie du oder ich und wie sie im Glauben gegangen sind, sie ahmt ihren Glauben nach. Und diese Beispiele helfen uns, wenn wir in schwierigen Situationen stehen, wenn wir angegriffen werden, konfrontiert werden mit Entmutigung, Zauberei, all diesen Dingen, dann holt der Herr dieses Beispiel dieses Führers, dessen Glauben wir nachahmen sollen, also dieses biblischen Führers, dann das kommt dann hoch in dir und du wirst ermutigt, wenn der durchgegangen ist, schaffe ich es mit der Hilfe des Herrn auch. Amen. Und dann steht es nochmal im Vers 17, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn dies wäre nicht nützlich für euch. Und Vers 27, grüßt all eure Führer und alle Heiligen. So hast du wieder bei dem Vers 17 diese Aufgabe, über die Seelen zu wachen, und dafür müsst sie dann mal Rechenschaft ablegen. Nicht ganz einfach, aber der Herr gibt dort reichlich Gnade. Amen. Und die Bibel macht es auch sehr entspannt. Das kann einer alleine nicht. Ja. Deswegen braucht es ein Team. Je nachdem, wie groß eine Gemeinde ist, braucht es dann immer mehr, die dann ihre bestimmten Bereiche haben, wie Petrus hat, die dann verantwortlich dafür sind. Amen. Und dann gibt es noch das letzte, schneide ich bloß kurz an. Das ist dieser Dienst der Diakone oder der Diener. Das hat nichts mit diakonischen Werken und so zu tun, sondern die Diener in der Gemeinde. Ja, es gibt Apostel, die Gemeinde gründen, und der Apostel setzt dann in der Gemeinde ein Älteste, Bischöfe und Diakone. Und mehr gibt es nicht als Struktur. Sehr flach gehalten, aber sehr effektiv, wenn es funktioniert. So. Und wie ist es überhaupt zu den Dienern gekommen? Gab es die von Anfang an? Nee, erst in der Apostelgeschichte 6. Da gab es ein Problem in der Urgemeinde. Die Urgemeinde war ein Herz und eine Seele. Die waren voll des Geistes. Zeichen, Wunder geschahen in Größenordnung. Und dann gab es ein Problem. Und das ist das, was ich vorhin sagte, wie der Teufel von innen arbeitet. Dann entstand ein Murren. Das heißt, da hat sich plötzlich eine Abteilung in der riesigen Gemeinde Jerusalem zusammengetan, und die haben so dieses übereinander reden, hast du nicht, und dieses Murren und dieses negative Reden. Und das ist nebenbei gesagt eines der führenden geistlichen, dämonischen Kräfte im Erzgebirge. Musst du wissen, hat schon vieles zerstört. Und ein namhafter Prophet, der vor Jahren mal im Erzgebirge war, der über 2 Jahre im Erzgebirge war, also die Pastorenfrau hat uns dann dieses mal zugeschickt, was er dort gesehen hat. Und ich kann nur zu all diesen Punkten ja und Amen sagen, was an Dingen in Gemeinden ist und wie der Teufel durch diese Dinge im Erzgebirge Gemeinden zerstören möchte. Und es ist dieser Nagezahn des negativen Redens übereinander, gegen Leidenschaft und übereinander, und das hinterm Rücken und das über einen längeren Zeitraum, bis es dieses Gift sich verteilt und dann viele Herzen verunreinigt. Das ist seine Strategie, und das gab es schon in der Apostelgeschichte, in der Gemeinde, die heiß war im Heiligen Geist. Na, und plötzlich kam das rein. Auch die feurigste Gemeinde im Heiligen Geist muss aufpassen, dass der Teufel nicht aus der eigenen Mitte angreift. Wachsam, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Und so entstand ein Murren in der Gemeinde in Jerusalem. Also ein Murren, ein Beklagen, ein negatives Reden. Ich werde benachteiligt, ich komme nicht zum Zug. Ich werde einfach übersehen. Ablehnung ist die Wurzel davon. Und da hat sich die Abteilung der griechischen Juden beschwert über die hebräischen Juden, haben gesagt, wir sind nicht richtig beachtet, wir sind als minderwertig hier eingestuft, und man lässt uns außen vor, und ihr Apostel, ihr Leiter, ihr wollt so großartige Männer Gottes sein, ihr habt unsere Witwen bei der täglichen Versorgung glattweg vergessen. Also es ging um Versorgung mit der Witwen. Und irgendwie haben die Apostel das versehen, keine Ahnung wie das zustande gekommen ist. Und sofort ging das dann ne? Und dann kam das irgendwann mal in die Oberfläche, und dann hat man sich öffentlich beschwert. Und da haben die Apostel gesagt, okay, wir haben ja einen Fehler gemacht, wir haben euch vergessen mit der täglichen Versorgung. Aber dann haben die gesagt, das ist auch nicht unsere Aufgabe. Sondern unsere Aufgabe ist, im Gebet und im Wort Gottes zu bleiben. Unsere Aufgabe ist es nicht, sagen die in Apostel 6, 1 bis 7, die Tische zu bedienen. Wir sind nicht dafür da für alles. Ne? Wir sind nicht dafür da fürs Gebet, für geistigen Kampf, fürs Wortpredigen, und dann sollen wir auch noch die ganzen praktischen Dinge tun. Irgendwo gibt es da Grenzen, haben die gesagt, dafür gibt es andere. Wir bleiben weiter im Wort, im Gebet, damit das Ganze sauber weiterläuft. Das ist unsere Aufgabe von Gott. Und ihr sucht euch, und jetzt geht es da, die Diener werden von der Gemeinde gewählt. Die Diener waren nicht von den Aposteln eingesetzt, sondern die Diakone wurden von der Gemeinde gewählt. Und dann gibt es eine Liste, ich sage dir, dass da heutzutage viele Älteste durchfallen würden. Bei der Liste, die die Urgemeinde an Diakone gelegt hat, diese Anforderung an Diakone, das heißt Männer, die Tisch decken. Und sag ich mal, man nennt es heute, wie es ist bei uns, Brotkorb. Na, das Brot austeilen. Ne? Und irgendwo gab es Familien, die waren reich, die haben mehr Brot gebacken und hatten mehr Früchte auf ihren Feldern. Und das sind die, erst die Apostel, aber dann die Diener hingegangen und haben das eingesammelt und mit Körben oder irgendwie haben die das Eselkorn, haben die das transportiert und haben die Witwen dann versorgt mit dem, was die anderen zu viel hatten. Und für diese Aufgabe wurden an diese Männer wurden hohe Anforderungen gestellt. Und so liest du bei jeden Anforderung an Ältesten im Timotheusbrief, gleich im Anschluss dran, schreibt Paulus die Anforderungen an die Diakone. Und das ist, mein lieber Mann, fast dasselbe. Aber wenn wir jetzt mal in Apostelgeschichte 6 reingehen, wie die ersten Apostel die Diakone erwählt haben, oder beziehungsweise sie haben die Kriterien genannt und die Gemeinde musste nach diesen Kriterien Männer raussuchen, die Kellner waren. Also die Kellner des Herrn wurden so rausgesucht. Und die Apostel sagen hier, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, Apostelgeschichte 6, Vers 2, und die Tische bedienen, so seht euch nun um, liebe Brüder, nach 7 Männern unter euch, die von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und voller Weisheit sind. Die wollen wir über diese Aufgabe setzen. Wir aber werden im Gebet um Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge. Und jetzt heißt es, und nach diesen Kriterien erwählten sich die Gemeinde ihre eigenen Diener. Und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Also dieser Stephanus muss eine herausragende Position gehabt haben in der Urgemeinde. Und dann haben sie gesagt, der ist so stark im Geist, den machen wir gleich zum Kellner des Herrn, zum Tischdecker des Herrn. Dann Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, Proselyten aus Antiochia. Und diese stellten sie vor die Aposteln, als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und als Resultat steht hier, das Wort Gottes wuchs, die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurde dem Glauben gehorsam. Ich finde das interessant, weil diese Zusammenhänge. Es gab dieses Problem und aus diesem negativen Reden, was sich in der Gemeinde hochgeschaukelt hatte und verbreitet wurde, was aber an die Oberfläche kam, und der Teufel hat versucht, die Gemeinde in Jerusalem durch dieses negative Reden zu zerstören, Fuß zu fassen, Raum zu bekommen, und Gott dreht das ganze Ding rum. Und am Ende des Resultates, dass man die Diakone eingesetzt hat, wuchs das Wort Gottes, die Zahl der Jünger nahm zu und es gab eine Freisetzung, dass viele Priester sich zum Herrn bekehrten. Das ist eine der wenigen Stellen, wo steht, dass viele jüdische Priester, die vorher Kreuzige geschrien haben, gar nicht lange vorher, die haben sich zum Herrn bekehrt. Das waren so die orthodoxen, hart eingesessenen Juden. Und die haben sich zum Herrn bekehrt. Amen. Also der Herr machte aus dieser ganzen Sache noch etwas Gutes und die Gemeinde wuchs in Jerusalem. Und das ist, wenn eine Gemeinde nach neutestamentlichem Vorbild gebaut wird. Amen. Also, wie gesagt, Amen dazu, das ist das Wort Gottes. So hat Jesus das, sag ich mal, geplant, das ist sein Bauplan. So haben es die ersten Apostel umgesetzt. Die haben uns ein Muster hinterlassen. Und dort möchte Jesus wieder zurück, damit der Segen von Gott ungehindert fließen kann. Amen. Und nämlich nicht nur in die Gemeinde, sondern durch die Gemeinde hinaus. Amen. Und das möchte Jesus heute wieder tun. Und damit wir das erkennen, was er tun möchte, müssen wir erstmal wissen, wie es im Wort Gottes steht. Dann kann man auch entsprechend beten, dass er dich und mich, uns dazu gebraucht, seinen Plan durchzubringen. Aber nicht bloß uns, sondern jeden, der auf ihn hört und das genauso möchte wie er. Amen. Weil das, der Herr macht es weltweit. Lieben, da gibt es in Zukunft einige Erschütterungen. Einiges wird da gerüttelt, aber die Erschütterung hat die Schrift uns verheißen, damit das Unerschütterliche bleibt. Amen. Gut. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Wir danken dir, dass du so gute Pläne mit uns hast, auch mit deiner Gemeinde. Danke, dass du sie erwählt hast. Danke, dass du deine Gemeinde berufen hast, Salz und Licht auf dieser Erde zu sein und eine sogenannte Kolonie des Himmelreichs hier auf dieser Erde, die das widerspiegelt, wie du bist, auch deine Worte, dein Charakter, dein Wesen hier auf dieser Erde verdeutlicht. Und Vater, wir beten, dass du aus unseren Herzen alles entfernst, was dich hindert, diesen Segen hierher und durch uns hindurch in diese Stadt und Region auszugießen. Ich bete, Herr, dass du uns zurechtbringst, dass du uns ermutigst, dass du uns aufbaust, uns reinigst, damit dieser reine Strom deines Segens, deiner Liebe, jeden Menschen erreicht. In Jesu Namen. Amen.